Nord- und südkoreanische Sportlerinnen und Sportler zusammen auf einem Selfie. Das sind die Bilder, die wir bei Olympia sehen wollen.
Ja, und dass es das Paris 24 so geben würde, so eine Einigkeit zwischen den beiden eigentlich so verbittert verfeindeten Nachbarstaaten, das hätte ich zumindest im Vorfeld nicht geglaubt. Die Lage da zwischen den beiden Ländern ist eigentlich viel zu angespannt, seit Nordkorea im Februar ja alle Wirtschaftsbeziehungen in den Süden dann auch abgebrochen hatte.
Ja, aber nachdem Südkorea Bronze im gemischten Doppel in Paris hinter Nordkorea und Olympiasieger China holte, stellten sich alle drei Teams zum Gruppenfoto auf und Südkoreas Lim Jong-hoon drückte auf den Auslöser.
Und schoss dieses Foto für die Ewigkeit. Vergleichbar mit 2000 vielleicht, den Bildern, die man damals aus Sydney gesehen hatte. Da waren ja beide Teams noch zusammen unter einer Flagge bei Olympia angetreten. Hatten sie gemeinsam dann auch bei der Eröffnungsfeier getragen. Ein Nordkoreaner, ein Südkoreaner zusammen an der Fahne. Im aktuellen Foto lebt also, würde ich sagen, so ein bisschen der Geist von damals wieder auf. Aber es sind ja solche Geschichten, die das ganz besondere Flair der Ringe auch prägen.
Genau, und dazu kommen heute auch noch einige deutsche Medaillenerfolge. Ja. Ja, damit herzlich willkommen zu unserer Zusammenfassung der Tageshighlights von Olympia.
Wie immer ganz subjektiv, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, aber dafür mit
Moritz Wollert, Autor von Unnützes Wissen Olympia
und Malte Asmus.
Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de.
Ich wurde heute gefragt, warum wir, beziehungsweise vor allem ich, Simone Biles in den letzten Tagen so gehypt haben.
Ja, warum du das speziell gemacht hast, das musst du gleich erklären. Aber es gibt natürlich eine Vorgeschichte, wie du ja auch absolut richtigerweise erwähnt hast. Ihre Rückkehr von den psychischen Problemen und ihre beeindruckende Vita.
Ja, aber noch eindrücklicher im Grunde, wie sie untermauert hat, dass sie immer noch trotz dieser Probleme vor 3 Jahren in Tokio absolute Weltspitze ist. Da sei jetzt mal nur die Zahl 38 genannt.
Ja, die Zahl 38 ist tatsächlich die Gesamtzahl ihrer Medaillen bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen zusammen.
Das ist eine echt imposante Zahl und die wird noch eindrucksvoller, wenn man mal ausrechnet, was diese 38 dann wirklich wert ist. 38 Medaillen bei WM und Olympischen Spielen. Das sind mehr Medaillen, als alle männlichen US-Turner in der Sportgeschichte zusammengeholt haben.
Ja, mit den 8 Medaillen ist sie auch die erfolgreichste Olympiaturnerin der US-Geschichte und zudem auch noch mit 27 Jahren die älteste Turn-Olympiasiegerin seit 1964.
Quasi schon eine Turnoma und sie ist noch lange nicht am Ende, denn weitere Medaillen könnten ja noch im Mehrkampf sowie in den Einzelfinals, im Sprung, am Boden und auf dem Schwebebalken dazukommen. Also da können wir noch ein bisschen was erwarten.
Abschied des Tages.
Nichts mehr erwarten können wir leider von Angie Kerber. Die hat auf dem Cours Chatrier in Roland Garros ihre große Tenniskarriere leider beenden müssen. Im Viertelfinale ist sie dann gegen die Chinesin Tseng ausgeschieden.
Ja, aber dafür hat sie wirklich alles auf dem Sand von Paris gelassen. Es waren 3 enge Sätze. Sie wehrte im Tiebreak des 3. Satzes sogar 3 Matchbälle hintereinander ab. Unterlag dann aber doch bei brütender Hitze. Ihr letzter Punkt, ein Vorhandfehler, der Ball ging ins Netz. Große Enttäuschung für unsere Lady in Black, aber auch stehende Ovationen von den Fans, große Emotionen. Das war aus deutscher Sportsicht auf jeden Fall Gänsehaut, oder? Mhm.
Definitiv. Und die Ovationen waren auch völlig berechtigt. Sie ist 36 Jahre alt, hat beim letzten Turnier, das sie ja angekündigt hatte, dann als Abschluss zu sehen, wirklich alles gegeben, hat gezeigt, warum sie es in die Weltspitze geschafft hat und es letztlich am Ende sogar immer noch war, ist als letzte Deutsche ausgeschieden und das auf einer Anlage, die sie eigentlich nie besonders geliebt hat. Sand, das war eigentlich nie ihr Belag.
Ja, genau. Aber sie sagte heute auch nach dem Spiel, jetzt hat sie mit Roland Garros ihren Frieden gemacht und ja, setzt ein weiteres kleines Highlight in ihrer Karriere damit. Wo rankt sie denn überhaupt für dich in der deutschen Tennisgeschichte?
Also da muss ich wirklich sagen, ganz weit oben, direkt hinter Steffi Graf, natürlich mit gebührendem Abstand, aber auf jeden Fall ganz oben. Sie ist nach der Gräfin die erfolgreichste deutsche Tennisspielerin aller Zeiten, obwohl ihre Karriere 2011 schon mal fast vorbei schien. Da hat eigentlich kaum jemand viel noch auf sie gewettet. Nach 10 Erstrundenpleiten in Folge, da ist sie in der Weltrangliste damals dramatisch abgerutscht und hat dann auch selbst sich die Sinnfrage gestellt, aber richtig beantwortet. Sie hat dann nämlich ja zurückgekämpft. Sie hat ihr alles umgeworfen, was sie bis dahin gemacht hat und offensichtlich die richtigen Schlüsse draus gezogen. Und plötzlich, 2012, kam sie dann, wie sagt man so schön, wie Kai aus der Kiste, dann wieder nach oben. Da habe ich damals einen Artikel über sie geschrieben, ein bisschen recherchiert und da dann auch unter anderem die lustige Anekdote rausgearbeitet, dass sie in den USA ja nicht wirklich bekannt war, beziehungsweise nur bekannt war, weil ihr Name so ausgesprochen wurde, wie die Care Bears, also die Glücksbärchis. Die Älteren werden sich vielleicht noch erinnern. Bist du noch in einem Alter, wo du die Glücksbärchen noch kanntest? Die Glücksbärchis?
Na klar, na klar. Glücksbärchis, Gummibären, alle am Start noch. Ja.
Mitte der 80er gab es sogar Kinofilme, ziemlich bescheuert, aber es gab sie tatsächlich. Und diese Aussprache des Wortes, das konnten sich die Amis merken, daher kannten sie Angie Kerber. Und als sie dann bei den US Open so richtig nochmal auf sich aufmerksam gemacht hatte, nachdem sie diese Leistungsdelle dann überwunden hatte, da wurde sie da dann auch eine große Nummer und sie ist dann innerhalb von 7 Monaten von Platz 107 in der Weltrangliste auf Platz 14 geklettert, wurde immer besser, plötzlich kannte man sie überall auf der Welt und plötzlich hatte sie dann am Ende auch 3 Grand Slam Turniere gewonnen, war Nummer 1 der Welt. Sie war ja eher immer ein bisschen stiller, hat sich gerne auch zurückgehalten, deshalb ist es wirklich toll, dass sie zum Abschluss nochmal diesen großen Applaus von den Rängen bekommen hat, von den Fans. Aber nicht nur von denen, sondern auch von der ganzen Branche, von den Experten, von den Kommentatoren und auch von Boris Becker.
Ja, und wenn ihr jetzt schon das Gefühl habt, dass irgendwo jemand Zwiebeln geschnitten hat, dann haben wir später im Podcast vielleicht noch die ein oder andere Geschichte für euch. Aber erstmal geht's weiter mit Freude pur.
Genau, und den hier.
Die Gewinner des Tages.
Ja, Elena Lillig gewinnt im Kanadier einer die Silbermedaille. Sie holt die erste Medaille für die deutschen Slalomkanuten, hat sich dabei von Lauf zu Lauf gesteigert. Ihre Finalfahrt im Kanadier-Finale durch den Wildwasserkanal riss sie die Arme nach oben, wusste, dass sie ganz stark abgeliefert hat. Einzig Olympiasiegerin Jessica Fox aus Australien war schneller. Ricarda Funk wird sich an sie auch noch erinnern. Für sie das zweite Gold bei diesen Spielen. Ja, ist für Lillig das Highlight nach der Kanadier-WM-Goldmedaille von 2021 und ihrem EM-Gold von 2023.
Muss in Paris ja noch nicht die letzte Medaille für sie gewesen sein. Sie tritt ja noch in dieser neuen olympischen Kajakdisziplin an, im Kajakcross. Genau wie Ricarda Funk, die möchte da ja dann auch nochmal ein bisschen was mitnehmen. Also da können wir uns vielleicht dann nochmal auf 1 bis 2 Medaillen freuen, lehnen wir uns mal ein bisschen weiter aus dem Fenster. Gewinner aber nicht nur die Kanuten oder die Kanadierfahrer, sondern auch die Ruderer bzw. die Ruderfrauen. Gewinner war nämlich der deutsche Doppelvierer, die Bronzemedaille gab es da für Schlagfrau Pia Greiten, für Leonie Menzel, Tabea Schendekehl und Maren Völz hinter Großbritannien und den Niederlanden. Und das war sie, der hoffentlich Brustlöser, die erste Rudermedaille der Sommerspiele für Team Deutschland.
Ja, das kann man nur hoffen. Miriam Buttgereit im Judo aus dem schönen Glinde bei dir um die Ecke hat Olympiasilber geholt und beendet damit ihren persönlichen Medaillenfluch. Sie war schon ganz oft nah dran an einer großen Medaille und ging dann doch leer aus, aber nun endlich der bahnbrechende Erfolg. Hatte ohnehin schon ein starkes Jahr. Sie hatte Grand Slams in Paris und Taschkent gewonnen. und jetzt die Silbermedaille. Trotz einer Gehirnerschütterung vor einer Woche im Training. Ganz starke Leistung von ihr. Auch wenn sie selber am Ende ganz, ganz lange gebraucht hat. Sie saß im Interview bei der ARD und haderte noch mit der schweren Niederlage. Sagte dann auch, irgendwann wird sicherlich der Moment kommen, wo sie das Ganze richtig genießen kann. Und das darf sie auch.
Definitiv. Absolut tolle Leistung, auch wenn es natürlich ein bisschen bitter war, in diesem Finale dann schon so nach wenigen Sekunden gleich in die Rückenlage zu kommen. Aber sie konnte sich dann nicht mehr nennenswert befreien, aber Silber ist doch toll. Vor allen Dingen, es war mal wieder eine Medaille im Mittelgewicht bis 70 Kilo. Das ist im Judo fast traditionell die deutsche Medaillenbank. Seit Olympia 2004 war das schon die vierte Medaille in dieser Gewichtsklasse.
Ja, im Schwimmen haben wir ebenfalls gepunktet. Isabel Gose fährt Bronze über die 1500 Meter nach Hause beim Goldmedaillengewinn von Katie Ledecky. Ganz stark, wie sie da am Ende das Tempo gehalten hat und die Italienerin am Ende noch durch eine Tempoverschärfung distanzieren konnte.
Ja, sie hat im ARD-Interview gesagt, da habe ich mir gedacht, wir waren so eng beieinander, habe ich gesagt, am Ende scheiß drauf. Und dann hat sie nochmal Gas gegeben. Ja, und das hat's dann am Ende auch wirklich gebracht und ihr dann auch mit einem deutlichen Vorsprung diese Bronzemedaille eingebracht. Jetzt wird sie hoffentlich auch für ihre Leistung gewürdigt und gefeiert und nicht mehr nur als Ex von Lukas Mertens.
Ja, genau, das wäre doch verdient. ebenfalls verdient sind alle Lorbeeren und alle Glückwünsche, die Leon Marchand in diesen Minuten, Stunden und Tagen bekommt. Was für ein Schwimmer, was für ein Athlet. Leon der Profi, wie sie ihn nennen, in Anlehnung an Jean Reno ja. Und den alten Hollywood-Klassiker, sitzen auch etliche Leute mit dem alten Filmplakat auf dem T-Shirt im Publikum und haben da so richtig Spaß in der Halle. Heute Marchand mit einem Wahnsinnsrennen über 200 Meter Schmetterling, hat sich kurz vor Schluss mit einem riesen Schlussspurt noch an die Spitze geschoben und dann ja knapp zwei Stunden später rockt er dann einfach nochmal die 200 Meter Brust mit Olympiarekord, so als ob es gar nichts wäre und steht jetzt bei 3 Goldmedaillen, bis jetzt auf jeden Fall das Gesicht der Spiele, kann man sagen.
Die Enttäuschungen des Tages.
Ja, die Triathleten, die muss man bedauern, dass sie dann doch in diese Dreckbrühe der Seine steigen mussten, obwohl die deutschen Damen ja sagten, so schlecht hätte das Wasser gar nicht geschmeckt. Eigentlich war es normal. Also ich würde es nicht probieren wollen, du?
Nee, lieber nicht.
Aber besonders leid tat mir bei den Triathleten Hayden Wild aus Neuseeland. Der hat das jetzt alles auf sich genommen im Männerrennen und sah dann wenige hundert Meter vor Schluss tatsächlich wie der sichere Sieger aus, aber irgendwie kam er dann doch nicht richtig problemlos in Richtung Ziel, denn hinter ihm kam der Brite Alex Gee auf, hatte den Turbo dann nochmal eingeschaltet und es tatsächlich noch geschafft, an Wild vorbeizuziehen, der war komplett machtlos, das mit ansehen musste, nichts mehr zusetzen konnte und dann am Ende Gees einfach nur noch von hinten sah, dessen Spur zu Gold konnte er nicht kontern. Musste sich dann mit Silber begnügen. Gut, ist ein kostbarer Trostpreis, aber trotzdem irgendwo ärgerlich.
Ja, auf jeden Fall, wenn man so nah dran ist. Enttäuscht haben auch unsere deutschen Handballer heute die Halle verlassen. Denn sie kassierten ihren ersten Dämpfer gegen einen Angstgegner aus Kroatien, kann man sagen. Jetzt bei der Olympia-Qualifikation, bei der EM schon unterlegen. Und jetzt mit 26 zu 31 verloren gegen Domagoj Duvnjak und Co. Kroatien vor dem Turnier stark eingeschätzt, hatte in den ersten beiden Spielen aber nicht überzeugt, ging aber dementsprechend motiviert und angefixt in die Partie und legten da eine Intensität an den Tag, bei der unser DHB-Team ein bisschen Schwierigkeiten hatte, das zu matchen. Bis jetzt die schwächste Leistung im Turnier. Defensiv stand man nicht ganz so stark, offensiv scheiterte man immer wieder an Dominik Kuzmanovic, dem jungen kroatischen Torhüter. ist natürlich noch kein Beinbruch. Jetzt in den nächsten Spielen gegen den WM-Dritten aus Spanien und gegen die starken Slowenen kann man immer noch Punkte holen fürs Viertelfinale.
Kein Selbstgänger, aber schon vielleicht dann auch so ein Schuss von Bug zur richtigen Zeit, damit man dann wieder die Konzentration hochhält, so wie das jetzt vielleicht auch bei den Kroaten nötig war, weil die brauchten ja, du hast gesagt, den Sieg dann auch.
Ja, genau. Ne? So ein Turnier ist lang, es geht immer auf und ab und lieber jetzt einen Schritt zurück, um dann wieder zwei nach vorne zu machen. Ja, so richtig nach vorne geht es im olympischen Swimmingpool irgendwie nicht. Zumindest wenn man den Bundestrainer fragt, Bernd Berghahn. Der meinte, das Becken in Paris macht überhaupt keinen Spaß.
Und er sagt Warum? Das, weil ja bisher erst ein Weltrekord gefallen ist und der fiel dann am heutigen Tag über 100 Meter Freistil. Der Chinese Pan hat es geschafft, dann doch noch einen Weltrekord zu schwimmen, allen Unkenrufen von Berghahn zum Trotz. Aber wenn man es mal vergleicht, in Rio und Tokio gab es 14 Weltrekorde, also da purzelten im Grunde die Topzeiten, was in Paris bisher nicht der Fall war. Gute Leistung, ja, aber eben nicht diese extrem guten Zeiten. Und warum das so ist, ja, da findet man die Begründung im Becken von Paris. Das ist nämlich zu flach, gerade mal 2 Meter tief. Und das musste so sein, weil man in diese Mehrzweckarena möglichst viele Zuschauer reinkriegen wollte. Und deshalb durfte man das Becken nicht so hoch bauen, damit man die unterste Sitzreihe dann tatsächlich auch für Zuschauer nutzen konnte. Also ist das ein etwas flacheres Becken geworden. Und im Becken sind da noch natürlich die Unterwasserkameras eingebaut, da sind noch Bildschirme drin. Das sind alles Dinge, die für Verwirbelung und damit auch für Wellen sorgen, die dann den Schwimmern wieder die guten Zeiten erschweren bzw. vermiesen. Daher eben auch erst dieser eine Weltrekord.
Ja, wir ein bisschen danken wir es den Erbauern der Arena natürlich, weil teilweise sind diese Zeitlupen schon Wahnsinn. Ja. Ne? Und ein paar schöne Rekorde haben die Schwimmer ja trotzdem und ich glaube, mit ein bisschen Abstand werden sie sich auch wohlwollend an die Tage hier in Paris zurückerinnern.
Ja, vor allen Dingen
ist gerade ja. Ja, vor 17.000 Zuschauern schwimmen, das kann man ja mal mitnehmen. Ne?
Definitiv. Und es gibt ja sogar deutsche Rekorde. Also eigentlich müsste Berghahn da schon relativ mit zufrieden sein. Allerdings, wenn man mal auf die deutschen Rekorde guckt und sagt oder feststellt, dass die möglich waren, dann spricht es vielleicht auch nicht so unbedingt für die Zeiten, die man braucht, um deutsche Rekorde zu schwimmen, wenn man die sogar bei nicht optimalen Beckenverhältnissen schwimmen kann.
Ja, absolut.
Die Feel-Good Story des Tages.
Für die sorgte die englische Ruderin Lola Anderson.
Ja, sie sah es damals 2012 als 14-Jährige in London und verfolgte die Ruderwettbewerbe der Olympischen Spiele. Und sie war vor allem vom damaligen Sieg im Zweier der Britinnen ganz begeistert und schrieb auf einen Zettel: Mein Name ist Lola Anderson und ich glaube, es wäre der größte Traum in meinem Leben, an den Olympischen Spielen im Rudern teilzunehmen und, wenn möglich, Gold für Großbritannien zu gewinnen.
Ein großer Traum, aber den Zettel hatte sie dann doch schnell wieder entsorgt. Es war ihr wohl ein bisschen peinlich, solche großen Träume zu träumen. Aber ihr Vater, der hatte den Zettel aufgehoben und ihn 2019 ihr zurückgegeben, nachdem sie dann bei der U23-WM Gold geholt hatte, damals im Doppelvierer.
Ja, er wollte sie an ihren großen Traum erinnern, ihr nochmal einen Push geben. Aber es sollte das letzte Rennen sein, das ihr Vater von ihr sehen sollte. Er verstarb wenige Monate später an einem Krebsleiden.
Ja, sehr tragisch. Den Zettel hob sie dann natürlich auf, bewahrte ihn auch sicher auf, nutzte ihn dann jetzt auch als Ansporn in den letzten 5 Jahren dann hart weiterzuarbeiten. Und in Paris wurde sie für diese harte Arbeit jetzt belohnt. Der Traum ging tatsächlich in Erfüllung. Vor 12 Jahren hatte sie ihn geträumt und jetzt hat sie diese Goldmedaille mit ihren Teamkolleginnen im britischen Doppelvierer gewonnen.
Ja, und dass bei der Vorgeschichte nach dem Rennen ganz viele Tränen liefen, das müssen wir, glaube ich, gar nicht mehr extra erwähnen. Wahnsinn.
und darauf freuen wir uns heute.
Und auf Wahnsinn freuen wir uns heute dann auch wieder sportlicher Art. Natürlich 18 Entscheidungen stehen am Donnerstag auf dem Programm, zum Beispiel im Judo. Und da hoffen wir natürlich auf die nächste Medaille, denn die Weltmeisterin Anna-Maria Wagner, unsere Fahnenträgerin, ist in der Klasse bis 78 Kilogramm am Start und kann hoffentlich eine Medaille holen.
Ja, genau. Ihre schärfsten Konkurrentinnen sind Madeleine Malonga aus Frankreich oder ist die junge Dame aus Frankreich. Genau. Und dann schauen wir natürlich auch wieder auf die Mannschaften. Nach dem überzeugenden Auftaktsieg unserer Basketballerinnen gegen Belgien wartet jetzt mit Japan der nächste dicke Brocken. Der Tip-Off gegen den Silbermedaillengewinner von Tokio ist um 11 Uhr. Die Kolleginnen vom 3 gegen 3 Basketball sind ebenfalls gut ins Turnier gestartet. Wir erinnern uns mit einem Sieg gegen die USA. Dann gab es heute eine knappe Niederlage gegen Australien, 21-19. Ein später Ausgleich wurde gekontert, direkt durch einen Zwei-Punkt-Wurf der Australierin. Nun warten um 9.30 Uhr Kanada und um 18.30 Uhr Aserbaidschan. Um 19 Uhr stehen dann auch noch unsere Handballerinnen auf dem Parkett. Nach zwei Niederlagen aus drei Gruppenspielen haben sie ordentlich Druck. Und mit den Däninnen eine verdammt gute Mannschaft auf der anderen Seite stehen.
Da ist sicherlich nicht mit einem Spaziergang zu rechnen. Beim Tennis wird es auch wieder voll. Da stehen dann sogar schon die ersten quasi Entscheidungen an. Es geht um die Medaillen. Bei den Frauen stehen nämlich die Halbfinals auf dem Programm. Leider ja ohne Angelique Kerber, aber trotzdem natürlich nicht minder spannend. Übrigens bei den Herren hat sich auch Alexander Zverev für die nächste Runde qualifiziert. Steht im Viertelfinale, ist aber dann am Donnerstag nicht mit von der Partie. Und im Mixed und im Frauendoppel, da werden dann auch schon die Finalistinnen gesucht. Also da kann dann schon was passieren. Übrigens, Zverev doch, natürlich die Viertelfinals stehen ebenfalls auf dem Programm. Da habe ich eben mich verguckt. Und Turnen ist dran. Die von uns schon angesprochene und von mir in den letzten Tagen immer wieder erwähnte Simone Biles, die wird nach dem Titel mit dem US-Team im Mannschaftswettbewerb jetzt ihren 6. Olympiasieg anpeilen. Mehrkampf steht auf dem Programm und da ist sie natürlich die Favoritin. Aber wir haben aus deutscher Sicht dann auch noch unser Küken dabei, Helen Keveritsch und die erfahrene Sarah Voss. Aber ob es da Medaillen geben kann, das wage ich jetzt mal eher zu bezweifeln. Aber auf gute Platzierung hoffen wir natürlich trotzdem. Und dann hoffen wir, dass wir über die beiden vielleicht auch ein bisschen was im Flair der Ringe dann erzählen können am Abend.
Da hätten wir auf jeden Fall nichts gegen.
Und ihr hört hoffentlich wieder zu und abonniert den Podcast eifrig und seid einfach wieder mit dabei. Freut euch auf die nächste Ausgabe. Wir sagen für heute vielen Dank und bis morgen.
Bis morgen, alles Gute. Nord- und südkoreanische Sportlerinnen und Sportler zusammen auf einem Selfie. Das sind die Bilder, die wir bei Olympia sehen wollen.
Ja, und dass es das bei Paris 24 so geben würde, so eine Einigkeit zwischen den beiden eigentlich so verbittert verfeindeten Nachbarstaaten, das hätte ich zumindest im Vorfeld nicht geglaubt. Die Lage da zwischen den beiden Ländern ist eigentlich viel zu angespannt, seit Nordkorea im Februar ja alle Wirtschaftsbeziehungen in den Süden dann auch abgebrochen hatte.
Ja, aber nachdem Südkorea Bronze im gemischten Doppel in Paris hinter Nordkorea und Olympiasieger China holte, stellten sich alle drei Teams zum Gruppenfoto auf und Südkoreas Lim Jong-hoon drückte auf den Auslöser.
Und schoss dieses Foto für die Ewigkeit. Vergleichbar mit 2000 vielleicht, den Bildern, die man damals aus Sydney gesehen hatte. Da waren ja beide Teams noch zusammen unter einer Flagge bei Olympia angetreten. Hatten sie gemeinsam dann auch bei der Eröffnungsfeier getragen. Ein Nordkoreaner, ein Südkoreaner zusammen an der Fahne. Im aktuellen Foto lebt also, würde ich sagen, so ein bisschen der Geist von damals wieder auf. Aber es sind ja solche Geschichten, die das ganz besondere Flair der Ringe auch prägen.
Genau, und dazu kommen heute auch noch einige deutsche Medaillenerfolge. Ja, damit herzlich willkommen zu unserer Zusammenfassung der Tageshighlights von Olympia.
Wie immer ganz subjektiv, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, aber dafür mit
Moritz Wollert, Autor von Unnützes Wissen Olympia.
Und Malte Asmus.
Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de.